Lass mal gucken, aber.
Ne, das ist auch mein ADHS. Es ist nämlich.
Ich sag, das ist auch mein ADS, dass ich auf dem scheiß Mischpult gucke, ob alles an ist, obwohl schon alles an ist. Weißt du, wie das ist? Das ist OCD, Obsessive Compulsive Disorder, also ja, Zwangsstörung, glaub,
ich hab das schon mal gehört,
Kontrollzwang.
Ja. Ja, ja.
Weißt du, kann man auch ganz einfach erklären. Weißt du, woher das kommt? Und zwar durch das ADS ist man so verzettelt im Kopf, so wust, dass man anfängt, seinem Gewissen, seinem Bewusstsein nicht mehr zu trauen, zu sagen, check ich nochmal nach, ob das Licht im Kühlschrank aus ist.
Ja, ja.
Könnte ja an sein.
Manchmal habe ich das, manchmal habe ich das auch. Und du wirst es kaum glauben, aber mir hat man früher auch ADHS bescheinigt. Ja. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob ich es überwunden habe oder.
Kann man nicht, wenn man es einmal
kann man hat. Eigentlich aber nicht, ne?
Ja. Es ist eh streitbar, weil es kann auch einfach nur der Fächer deiner, das Ergebnis deiner Charakteristika sein.
Ja.
Weißt du, wenn Leute extrovertiert sind und ein bisschen kreativer und bla und weniger sortiert.
Bin ich überhaupt nicht extrovertiert, das werden deine Zuschauer schon merken.
Du bist voll der Langweiler, ey.
Ja, echt, ey.
Und da fangen wir gleich mal hart an. Ich hoffe, die Aufnahme läuft. Und ganz ernst, und du bist ein Spast, ne?
Ich weiß, ich bin ein Spast. Also, ja, wirklich.
Also ich bin ja schon ein Spast, aber du bist ja auch ein Spast.
Ja, gut, ich sag immer Spasmatiker, also Spastiker nennt sich das.
Spastiker eigentlich.
Ich bin Spastiker, das heißt, ich habe eine Behinderung von Geburt an und im Volksmund heißt das Spastik, deswegen heißt es Spastiker, ja.
Bist du, okay, und warte ganz kurz, ich dreh den mal, guck mal, das ist auch meine, du brauchst den ja nicht.
Ja.
Und ich brauche ihn für mein OCD.
Ja, alles, was dir hilft.
Genau, ich guck mal, Kopfhörer, du hörst ja, wir hören uns ganz gut, ne, so.
Ja.
Okay, gib mir mal eine Sekunde.
Ja, gerne.
Und auch dem Hörer.
Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Wir haben ja nur noch.
Wir haben anderthalb Stunden noch.
Ja, ja.
Ne? Okay, das ist doch gut. Also, ich begrüße als allererstes mal die Hörer bei die Sache an sich. Ich bin Digby und ich habe zu Gast heute bei mir Christian. Und Christian ist
ein gut aussehender Typ.
Ja, das ist er in der Tat. Mit einem guten Klamottengeschmack. Hast ein gutes Oberhemd an. Ich meine, also so coole Farben, so kariert, so aber entspannt, so kein Oberhemd ist ja falsch, mehr so, weiß nicht, könnte man auch von Quick, von hier den Surfer, könnte auch eine Surfermarke sein.
Ja.
Weiß schon. Quicksilver, genau, so. Oh, habe ich jetzt Schleichwerbung gemacht? Fuck it. So, was ich sagen wollte ist, okay, also habe ich jetzt die Hörer begrüßt, ja, ne? Herzlich willkommen, ja. Hörer.
Hast du?
Herzlich
willkommen, ja.
Genau. Christian, du heißt Christian Grothaus.
Genau.
Du bist 36.
Ja, ich bin 36 Jahre jung, das stimmt.
Ja, du sitzt im Rollstuhl. Du bist studierter Sozialwissenschaftler.
Richtig.
Und du arbeitest als EUTB-Berater beim Berliner Behindertenverband.
Genau.
Was ist EUTB?
Also die wenigsten werden das wissen. EUTB heißt ausgesprochen ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Um es kurz zu sagen, es ist ein niederschwelliges Angebot für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige. Die können zu uns kommen, wenn die irgendwelche sozialrechtlichen oder Teilhabeprobleme haben. Also es geht vom Beantragung für den Schwerbehindertenausweis bis hin zur Wohnungslosigkeit. Also da gibt's alles Mögliche. Da berate ich und da bin ich Berater für. Genau.
Okay. Und arbeitest du auch da so ein bisschen, du bist auch für die Presse dort mit zuständig, ne?
Ja, ich sag immer, so mein Chef hat mir mal gesagt, ich bin seine linke Hand.
Nicht die rechte.
Nee, der hat sich versprochen, aber ich find's ganz witzig, diesen Ausdruck. Und ich sag zu mir immer, ich bin Mädchen für alles. Aber vor allen Dingen auch für die Presse. Also ich organisiere auch Veranstaltungen, schreibe für die Berliner Behindertenzeitung, die wir rausgeben. Und ganz interessante Themen sind da drin. Überwiegend sozialpolitisch natürlich und behindertenpolitisch, ne?
Du hast an der Humboldt-Universität studiert, Sozialwissenschaften.
Richtig. Ich war erst in Osnabrück, habe da meinen Bachelor gemacht. Und dann bin ich, weil ich dachte so, ey, das kann ja nicht sein, dass ich immer noch zu Hause wohne, dann bin ich nach Berlin gekommen. Ich hatte eine Zusage von Bremen, Frankfurt, Aber ich wollte so weit wie möglich, entschuldige Mama, aber ja, dass man sich mal die Hörner abstößt. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, ganz gut hingekriegt hier in der Stadt.
Wie, seit wann bist du in Berlin?
Boah, seit 2009, also zehn Jahre.
Mhm. Und dann hast du noch eine Redaktionsausbildung bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gemacht.
Richtig.
Das heißt, du bist auch gelernter Redakteur eigentlich.
Kann man so sagen.
Du hast 2 Jahre ein Volontariat in der Redaktion gemacht.
Also anderthalb Jahre. Aber okay. Ja, kann man so sagen.
Okay, so. Jetzt muss man wissen, oder muss man nicht wissen, aber was ich teilen möchte, ist, dass ich habe Christian kennengelernt, vor Monaten hier im Studio war, und da war auch er mit ein paar Kollegen da, und wir haben so eine Fortbildung gemacht, und Christian kannst du genauso sagen, aber irgendwie, ich dachte so, was, er hat voll das Game. Er war die ganze Zeit.
Vielen Dank.
Er hatte so Tinder pinkte dauernd auf, iMessage kam rein, voll busy, alles läuft, alles fließt, und ich stand da nur so, mein Handy tot, kein Game, nichts los.
Ich bring dir das mal bei. Bei
Gelegenheit. Und ich dachte echt so, okay, was ist das für ein Typ? Und extrovertiert. Und dann hat er sich hier gleich zurecht und wohlgefunden im Studio, im Sender, alles easy, alles schick. Und gleichzeitig auch seine Kollegen, Kumpel von ihm, der schwerstbehindert war, mit so einem Gehgestell, über Siri kommuniziert, hat ein eigenes Unternehmen, kommen wir später noch zu.
Okay.
Okay. Okay, also auf jeden Fall die beiden Jungs mit Kollegen hier gewesen und total vollkommen integriert und dabei und dem Leben positiv gegenübergestellt, während ich so einen Scheißtag hatte und irgendwie grumpy war und irgendwie so in meinem, weiß ich nicht, also Selbstmitleid vermeide ich, das war es nicht, das ist nicht mein Ding, sondern aber so einfach so, ja, und mal gucken und so, und die beiden waren eigentlich eine Sonne, und da dachte ich mir so, wie, what the fuck, was ist bei euch denn nicht los, ey, warum seid ihr so, und das hat mich natürlich dann, da habe ich mir natürlich ein paar Fragen gestellt, weil ihr ja die ganze Zeit gut drauf wart. Und
ich habe nur meine Pillen an den Tag vergessen. das war jetzt ein Scherz. Aber nö, ich versuche halt das Beste draus zu machen, und es läuft alles ein bisschen leichter, wenn du ein gewisses Lächeln auf den Lippen hast, ja, und in deinem Gesicht. Und insofern, ich glaube, ich kriege das auch immer wieder gesagt, dass ich ein relativ entspannter Typ bin und immer eigentlich eine frohe Natur. Und das möchte ich auch weiterhin bleiben. Und Jasper genauso. Also,
ihr wirkt so, ja.
Ja, also total. Macht total Spaß, auch mit ihm zusammen zu sein.
Also vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgedrückt habe, was ich vermitteln will. Mein Eindruck war, bei euch kann man sich von der Haltung, eine Scheibe abschneiden. Und es sah auch nicht aus nach Tageslaune. Also während ich da mit meiner Tageslaune war, spürte man bei euch eine Grundhaltung, die war eigentlich easy going.
Du, ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich war damals, ich erzähle eine kleine Anekdote, wenn ich darf. Ich war damals noch beim Basketball für Rollstuhlfahrer, und da waren auch wirklich schwerstbehinderte Menschen bei, auch geistig oder Lernbehinderte, sagt man ja heutzutage. Und die hatten eine Fröhlichkeit und einen Lebensmut, das ist unbeschreiblich. Und da versuche ich mich halt immer auch so ein bisschen dran zu orientieren, weil viele sagen, also viele, die in Anführungsstrichen normal sind, sagen dann zu mir, oh, gut, dass ich das nicht habe, was du hast, Christian. Aber ich denke dann immer, ich kann ja noch froh sein, dass ich so bin, wie ich bin. Ja, es gibt wesentlich mehr Menschen, denen es wesentlich schlechter geht. Und ich glaube, man muss sich das immer mal wieder vor Augen führen.
Das ist wirklich wahr. Ja. Also ich merke das auch. Ich habe, wenn alles schick ist, laufe durch die Straßen, dann sehe ich manchmal Leute, wo ich denke, und da muss es ja nicht mal um eine körperliche oder geistige Einschränkung sein, sondern einfach Schicksal, alles Mögliche.
Ja.
Und dann merkt man einfach mal, kann man sich mal kurz auf Reset drücken, seine Relativitätstaste drücken, um mal wieder Sachen zu relativieren, weil man dann mal merkt, dass es eigentlich, wenn es einem gut geht, dass man eigentlich sehr dankbar sein sollte und ein Geschenk vielleicht auch hat.
Und das Kuriose ist, das musst du mal machen. Geh einfach mal durch die Gegend und grinst die Leute an. Die denken alle, du hättest einen Sockenschuss. Oder
ja, was aber ist denn, was Wunderbares.
Was ist denn, ja, was ist denn mit dem los? Und dabei, dabei sollte man eigentlich immer so sein, ja, und ist der krank oder so, Fragezeichen, ja, und...
Was ja mal was echt Schlimmes ist, ne, wenn man, dass man es irritiert, ja, aber das liegt da ein bisschen an unserer Kultur, weil du weißt auch, andere Kontinente, andere Länder, andere Regionen, andere soziale Stati, ärmere Menschen, in Inder zum Beispiel, die so, oder vielleicht auch schon in Südeuropa fängt das Grinsen schon an. Und wir sind hier oben ein bisschen, glaube ich, ein bisschen unterkühlt, ne?
Ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also ich würde gerne den Leuten irgendwas sagen, wie es denen besser geht, aber es ist halt...
Das Lächeln selber macht ja schon was.
Ja, genau.
Also die Muskelbewegung plus die ganze, das im Hirn stattfindet, die Prozesse, die Chemie durchs Lächeln.
Also es gab wirklich mal, es gab eine Humorwissenschaftlerin, ich weiß auch nicht mehr, die gibt's auf YouTube auch zu sehen, und die hat mir gesagt, so, wenn man fünfmal am Tag eine Minute lang lächelt, so einfach nur so richtig grinst von einer Backe zur anderen, dann ist das schon eine Mini-Erholung für deinen Organismus. Und wenn es mir wirklich schlecht geht, dann versuche ich es halt, so richtig zu grinsen. Und dann ist mir auch egal, ob die Leute dann denken, ich bin irgendwie behindert. Aber ich bin ja behindert. Also insofern.
Scheiße, okay. Ja. Okay, pass auf. Ich habe eine Tonne Fragen an dich.
Ja, gerne. Dafür bin ich ja da.
Vielleicht will ich den Hörern noch kurz sagen, ich habe dich eingeladen, also einmal, weil ihr sehr eindrucksvoll wart und weil wir einen coolen Vibe hatten von Anfang an, aber auch, weil ich dachte mir, ne, die Sendung heißt ja Die Sache an sich, und ich dachte mir, wir wissen doch eigentlich in unserem Alltag ein Scheiß davon, wie man mit jemandem, der eine ernsthafte, sichtbare, körperliche Einschränkung hat, umgeht. Nochmal ab von einer sichtbaren geistigen Einschränkung. Das ist nochmal ein anderes Feld, weil das, glaube ich, wie eine andere Galaxie ist. Ja. Aber so ein Rollstuhl in der U-Bahn, so, damit fängt es ja an. Und ich dachte mir, wir wissen das eigentlich alle nicht. Und der andere Punkt, den ich dir sagen muss, der auch dazu gehört, ist, sind wir nicht alle ein bisschen behindert selber? Also, guck mal, mich, also meine Traits, meine charakteristische Veranlagung ist so, dass sie mir oft und gerne und ordentlich Beine stellen kann.
Ja,
und mich
geht mir aber auch so.
Mich wirklich behindert.
Ja.
Sie behindert mich im Leben. Ich habe Probleme. Was meinst du, was ich Leute durch mein Unterbrechen, Chefs oder durch meine, als ich früher noch vor 30 nicht wusste, wie ich mit meiner Impulskontrollstörung umgehen soll, ich beim Chef auch einfach mal gesagt habe, nee, finde ich scheiße. Also die Impulskontrollstörung, warte kurz, die bedeutet, dass ich keine Filter habe. Mein Noradrenalin, sagt man, wenn man es medizinisch betrachten will, ne, dann ist es so, dass das Noradrenalin nicht richtig vom Sendersynapse zur Empfängersynapse andocken kann, wo aber eigentlich meine Filter stattfinden würden, die mich bremsen würden und sagen würden, nee, vielleicht sagst du das jetzt mal nicht, vielleicht hältst du mal die Schnauze. Früher hieß es so, bist vorlaut, bist ein Zappel-Philipp, all diese Sachen.
Obwohl ich sagen muss, also diese Eigenschaften schätze ich ja, wenn jemand richtig, also wenn auch jemand mal auf die Pauke haut und vor allen Dingen ist auch der Wahrheit entspricht. Insofern, das finde ich gar nicht so eine schlechte Eigenschaft.
Aber das liegt ja gut, okay, aber das ist vielleicht für dich so, genauso wie es für dich vielleicht okay ist, darüber müssen wir jetzt, da will ich mit dir mal hin, was, mit wie viel Humor und welche Sachen man sagen kann, und das sehen vielleicht ja andere ganz anders, darüber möchte ich mit dir sprechen. Auch, ich weiß, 10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention ist jetzt gewesen im März.
Im Februar oder März
oder so. Okay, Thema Inklusion bedeutet das. Darüber will ich mit dir reden. Und ich glaube, so meine Sendungsidee war, also inzwischen ist es so, dass Hörer eigentlich wissen, ich habe am Anfang eine Idee für meine Sendung und dann wird das Thema ganz anders, weil man wohin driftet.
Ja.
Ich hatte so als Sendungsidee so halt, ne, behindert, Fragezeichen. Also auch, ich benutze das ja, es fängt ja damit an, dass ich das Wording benutze. Heißt also, ich kann zu meinem Bruder oder Freunden sagen oder zu mir selber, auch wenn ich gerade Scheiße baue, falscher Fuß aufgestanden und ich merke so, ich, also irgendwas sage ich ja selber zu mir, oh, ich bin so behindert, Alter, das geht gar nicht, was ist denn da los? Oder der Typ ist doch mal ein echter Spaß. Guck dir diesen Typen an, wie der mit der Frau redet. Was für ein Spacken. Ja. Oder der Typ an der Bar war ein Spacken. Oder der Kellner war ein Spacken. So, all solche Sachen.
Ja, also das merke ich auch, das fängt schon dann bei der Sprache an. Und da kommt es natürlich auch, ich kann jetzt nicht sagen, so oder so muss man reagieren, wenn man einen Menschen mit Behinderung vor sich hat. Ich bin da immer relativ locker und sage, okay, du musst halt mit der Behinderung umgehen und das ist am besten auch so ein bisschen mit Humor. Und ich bin jetzt nicht wütend, wenn jemand sagt, bist du behindert? Ich meine, ich sag ja
bist
auch.
Bist du doch auch.
Ja, bin ich auch, genau.
Oder ist das nicht okay zu sagen?
Auch wenn jemand...
Es meint als Floskel, wie du Arsch, du Spaß, bist du behindert? Die Floskel, was ist dann?
Ja, dann, mich tangiert das nicht groß oder mich berührt das nicht groß. Allerdings ist es natürlich schon so, es kann einige Leute geben, denen es wirklich ans Herz geht. Und deswegen sage ich auch immer, ein bisschen auf die Sprache aufpassen wäre schon ganz gut.
Denkhygiene und Sprachhygiene.
Genau. Aber ich bin ja auch jemand, der sagt, ich gehe jetzt einkaufen.
Ach so, es gibt, geil.
Ja, es gibt,
ich rolle jetzt einkaufen.
Ja, das macht ja keiner. Oder insofern, aber da gibt's auch Menschen, die darauf achten, auf diesen Terminus. Und deswegen kann ich es auch verstehen, bei sagen wir mal in Anführungsstrichen wieder normalen Leuten, dass sie teilweise Berührungsängste haben.
Bei normalen Leuten, ja, aber
gegenüber Behinderten, ja.
Du meinst, aber okay, aber
also normal. Wir haben ja gerade festgestellt, keiner ist normal.
Also, jeder von uns hat doch irgendetwas.
Ja. Jeder hat
irgendeinen Spleen, irgendeine Macke, irgendeine Sache, die ihn in irgendeiner Form behindert. Und wenn es nur kein Zucken ist,
ja, genau.
Oder irgendeine eine Irritation.
Also ich habe, Entschuldigung, dass ich
die,
aber
mach.
Ich hatte schon so häufig Begegnungen, da habe ich gedacht, Mensch, du musst ja einen an der Klatsche haben. Da bin ich froh, dass ich nur eine körperliche Behinderung habe. Ja, also,
das wollte ich dich fragen. Was hast denn du eigentlich? Was ist denn, wie nennt sich denn medizinisch oder nach ICD oder wie das heißt, wie ist denn die klassische, was bist du?
Was bin ich? Nein, also ich habe eine infantile Zerebralparese, würde der Fachmann jetzt sagen. Und
das infantile Zerebral?
Genau, Zerebralparese.
Parese.
Das heißt, dass, also auf Deutsch gesagt, ich hatte bei der Geburt Sauerstoffmangel und ganz runtergebrochen beim Sauerstoffmangel sind halt die Nerven, die für meine Beine zuständig sind, etwas kaputt gegangen, die leiten nicht mehr richtig. Und ich spüre zwar noch was in den Beinen, ich kann auch ein bisschen laufen, aber das sieht aus wie so ein Roboter. Mhm. Also ich habe einen erhöhten Muskeltonus, also meine Muskeln sind permanent angespannt.
Jetzt auch, während du sitzt?
Ja, teilweise schon, Mhm. Und es tut aber nicht weh. Also es gibt die und die Spastik. Es gibt Spastiken, die wehtun.
Scheiße.
Und es gibt Spastiken, also da habe ich wirklich noch eine ganz, ganz leichte Form. Mhm. Und genau, und also ich komme damit gut klar. Also das schlimmste Erlebnis, was ich hatte, und aber ich bin auch froh, dass ich es durchlebt habe. Ich war im Krankenhaus als Jugendlicher und da wurden mir, weil meine Beine auch, also die Sehnen, die hinteren Sehnen der Knie, die wurden verlängert. Und dann wurde ich 3 Monate in so einen Spreizgips gelegt und konnte mich gar nicht bewegen. So, und dann kam ich raus und dann zog die Spastik an. Also ich kann die Spastik auch nicht kontrollieren. Mhm. Und dann tat das natürlich dementsprechend weh. Mhm. Aber ich habe es halt durchgezogen und jetzt sitze ich immer noch hier.
Okay, dann muss ich mal was fragen. Und zwar der Unterschied zwischen der Behinderung und der Spastik. Also im Sinne von Folgendem. Die Behinderung bedeutet, dass etwas nicht funktioniert. Die Spastik, also warte ganz kurz, die Spastik bedeutet, dass es dort eine irritierte Eigenständigkeit gibt oder eine irritiertes Reaktionsaktionismus, ein gestörter Funktionsablauf ist die Spastik. Das heißt, du bist nicht nur irgendwie im Rollstuhl, weil was nicht geht, sondern es kann auch sein, dass dein Körper uneigentümlich reagiert.
Unkontrolliert. Ja, ja, manchmal ist es so. Also man merkt
vom Muskeltonus angefangen.
Genau, man merkt es zum Beispiel an meinem großen Zeh, der ist immer nach oben gebogen. Also der hat immer diese, da ist ja so eine Sehne und wenn du den nach oben ziehst, sieht man die Sehne. Und das ist bei mir immer der Fall.
Hast du einen hohen Schuhverschleiß?
Du wirst lachen, ja. Weil ich halt auch oftmals, ich muss Treppen laufen.
Ach so, bist du hier hochgelaufen zum Sender?
Nee. Also da hat der Fahrstuhl funktioniert, aber es ist so, da ich noch ein bisschen laufen kann und wenn der Fahrstuhl kaputt ist, zum Beispiel nehmen wir Warschauer Straße oder so, oder gibt's da, ja, mittlerweile gibt's da einen, dann frage ich die Passanten, ob die mich hochbringen könnten. Also dann kann ich mich an der Reling festhalten und der eine gibt mir die Hand und der andere trägt den Rollstuhl halt hoch. Also insofern geht das noch. Zu dem Begriff Behinderung wollte ich noch sagen, dass die Behinderung ja nicht an der Person liegt, weil man wird ja oftmals behindert. Ja? Mhm, also von der Umwelt. Ich meine, wenn es keine Treppen gäbe, hätten die Rollstuhlfahrer auch keine Probleme, beispielsweise. Ja? Also ganz salopp gesagt. Und deswegen, also man wird ja, wie gesagt, häufig behindert von der Umwelt. Und das ist halt auch das, finde ich, ein großes Problem. Und das wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis man das, wenn man es überhaupt auf null stellen kann. Aber das ist eine Utopie, glaube ich.
Okay, musstest du schon mal wie ein Anhalter an der Treppe warten, weil Leute entweder keine Zeit hatten oder keinen Nerv oder einfach so sind, wie sie ja nicht nur zu behinderten Menschen sind, sondern einfach als Arschloch so, nee, kein Bock, keine Zeit, tschüss. So, sorry.
Also es
so
gab
richtig warten so?
Nein, also es gab schon mal den einen oder anderen Fall, da habe ich gefragt, ob man mir helfen kann. Wobei ich glaube, wie der mich angeguckt hat, habe ich gedacht, der denkt, ich bin jetzt ein Obdachloser, weil ich war an dem Tag, ich kam gerade vom Sport und war halt noch nicht geduscht und wollte zu Hause duschen.
Warst zerzottelt.
Ich war zerzottelt, hatte meine schlechten Klamotten an und ich glaube, deswegen wollte mir nicht helfen. Aber was mich halt positiv überrascht hat, so ich war in meiner Naivität, bin ich, als ich hier neu in Berlin war.
Der wollte dir nicht helfen.
Der hat gesagt, der hat abgewunken und ist weitergegangen. Dann habe ich den nächsten gefragt und der hat mir dann geholfen. Und aber in meiner Naivität, als ich in Berlin angekommen war, so habe ich mir gedacht, so jetzt gehst mal zum Kotti, guckst mal, ob das wirklich so schlimm ist, ja. Und da war der Fahrstuhl kaputt und dann habe ich da habe ich extra mal Leute angesprochen, so Jugendliche, die so ein bisschen angetrunken schon waren und habe mir gedacht, okay, ja, jetzt, wo man denkt, man kriegt gleich einen auf die 12. Aber das waren echt die nettesten und die tollsten Typen überhaupt. Wir haben gesagt, ja, wir sind Berliner, wir machen das, komm, hack dich ein und so. Und das war total witzig.
Betrunken, das heißt, du warst gegen Abend da.
Ich war angetrunken, sondern ich war gegen Abend da.
Die waren angetrunken, das heißt, du warst gegen Abend da.
Ja, genau.
Okay.
Genau. Also ein richtig, richtig tolles Erlebnis, ehrlich gesagt, ja.
Habe ich dich eigentlich schon begrüßt, ne? Herzlich willkommen.
Doch, natürlich hast du.
Ich habe die Hörer begrüßt, aber dich. Ich freue mich, dass du da bist, wirklich.
Gleichfalls. Okay. Ja.
Was ich sagen wollte ist, aber mir hat gerade Frank, ein Kollege vom Sender, hat mir gerade erzählt, dass Berlin eigentlich offiziell barrierefrei sein soll. Das heißt also alle öffentlichen Einrichtungen seit ein paar Jahren.
Ja, ich glaube ab 2022, also zumindest der öffentliche Nahverkehr. Aber wir kennen ja den, Berlin, den BER, das dauert alles ein bisschen länger. Ja. Natürlich gibt es auch die UN-BRK, die schreibt vor, dass öffentliche Gebäude beispielsweise barrierefrei gebaut werden müssen, aber es ist halt, da klafft die Realität noch ein bisschen weiter auseinander und das ist halt ein bisschen schade, muss ich sagen. Ja.
Also, okay, das heißt also, du würdest, das ist ja auch, ich würde gerne was vorlesen. Ich habe mal was gegoogelt. Ich habe extra eine Sache nicht gemacht. Ich habe mir Ich habe mich nicht so schlau gemacht, weil ich wollte, so wie ich im Alltag und so wie ihr auch im Alltag in der Stadt unterwegs seid, wollte ich mit dir sprechen. Das heißt, ohne mich mit Wissen anzureichern Gerne. Und dann mit dir hier einen Profi-Talk haben, sondern ich will ja, dass du uns schlau machst
Gerne.
Und ich mit dir so rede, wie wenn ich dich treffen würde und einfach nie eine große Konfrontation hätte. Also ich kann sagen, es gibt in meiner Familie eine schwere Behinderung im Sinne einer groß, starken, ich glaube, inzwischen schon bei 70%, weiß ich nicht, aber schon früher bei 60%ige Schwerbehinderung durch Schwerhörigkeit.
Mhm.
Was, und dann muss man noch wissen dazu, was das, was, was einen Umgang miteinander enorm erschwert. Und dann vor allem, wenn man als Angehöriger keine Ahnung hat, wie man damit umgeht und dass man damit anders umgehen sollte.
Ja.
Also es gab dadurch, durch eine Schwierigkeit in der Familie bei uns, gab es dann auch immer oft auch Stress, der einfach erzeugt wurde, weil der andere ja nicht reagieren konnte, wie man das erwartet. Und das liegt an den Generationen vor uns, die einfach nicht, die wahrscheinlich nicht damit richtig, die nicht aufgeklärt wurden, sondern ja. da ist das einfach mit, ne, wir sind, werden ja heute versucht ja die Gesellschaft sich drum zu kümmern und Familien, aber vielleicht waren in älteren Zeiten es auch so, dass dass Aufklärung nicht so gang und gäbe war zu ja, solchen Themen, ne? Also Angehörigengruppen und so weiter.
Das ist schon richtig. Und jetzt stell dir mal vor, du hast jemanden vor dir, der eine Behinderung hat, aber die nicht sichtbar ist.
Ja, das da, ist, ja,
da,
ich weiß, wovon du redest.
Da stelle ich mir immer vor, wow, die haben teilweise, glaube ich, noch ein schwereres Kreuz zu tragen, weil
ist ganz gefährlich, gesellschaftlich.
Genau, ich glaube, die stoßen halt dann wenig auf Verständnis, weil du sie ja überhaupt nicht siehst.
Ja.
Und dann wird so salopp gesagt, jetzt stell dich mal nicht so an, aber im Hinterstübchen rattern da so ganz schön viele Rädchen.
Ja, ich habe...
Genau, und da muss man aufpassen. Ne?
Also...
Oder ein Paradebeispiel, ja, ich bin vom Fahrstuhl gewesen, wollte rein, so. Und dann stand da noch ein anderer Rollstuhlfahrer und eine ältere Dame so. Und dann fuhr der Rollstuhlfahrer rein, ich auch und die ältere Dame auch. Und dann drehte sich der Rollstuhlfahrer um und sagte zu der älteren Dame, ja, sie hätten ja auch laufen können. Und dann habe ich, hab ich zu ihm gesagt, weißt du, du kannst ja gar nicht wissen, vielleicht hat sie ja was am Knie. Und sie hatte wirklich was am Knie. Und da muss man wirklich, also glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein.
Das stimmt.
Also...
Das ist, da habe ich mit Felix drüber geredet, Achtsamkeit, weil man immer denkt, weißt du, wir stecken ja nicht in den Schuhen des anderen drin.
Ja.
Und wir wissen nicht, welchen Kampf der andere hat. Und jeder Mensch von uns hat ja seinen eigenen Kampf. Und wir gehen immer durch die Gegend und denken, warum ist denn der so, warum macht denn der das?
Ja.
Und sind schnell mit dem Fingerzeig. Und was dieses unentdeckte Behinderung angeht, davon kann ich ein Liedchen singen. Und ich will hier wirklich gar nicht aufs Mitleid drücken oder irgendwie profilieren oder so. Aber es ist so, dass ich, einer der Aspekte ist, dass ich seit ich 15 bin eigentlich immer zu spät komme, weil ich so verzettelt bin und dann immer so. Und dann kriegst du den Fingerzeig aber ordentlich. Was meinst du, was dann Leute gucken, Chefs, Familie, Freunde, Freundin, alle hassen es, der ist immer zu spät, Alter, der nervt, der Kerl.
Siehst du, und ich habe da eine Ausrede, weil ich bin in der Schulzeit auch immer zu spät gekommen, immer. Ich meine, ich war Fahrer, ich habe einen Führerschein und musste halt 5 Leute einsammeln und einer von denen war immer zu spät, aber wir kamen ja kollektiv zu spät und dann weiß ich noch, habe ich eine Anekdote erzählt und das war wirklich wahr und ich fand das total ernsthaft. Wir hatten eine Katze und die hat sich unter meinen Rollstuhl gesetzt und deren Schwanz war in meinen Speichen. Also ich konnte nicht los. Aua. Ich konnte nicht losfahren, bis die Katze nicht weg war. Und das war natürlich, dann habe ich auch irgendwann nochmal meinen Rollstuhl vergessen und musste dann.
Wie kann man denn seinen Rollstuhl vergessen?
Es war ganz witzig. Ich hatte früher 2 und dann bin ich mit einem Rollstuhl immer ans Auto und der andere war schon drin. Das heißt, ich habe mir ja keine Sorgen gemacht, ich habe das nie umladen müssen. Aber ich hatte vergessen, dass ich an dem Tag den Rollstuhl, der schon im Auto drin war, zu einer Reparatur bringen musste. Insofern hatte ich keinen Rollstuhl dabei.
Der Rollstuhl war, warum ist der Rollstuhl im Auto? Am Fahrersitz anstelle des Fahrersitzes?
Nee, der war im Kofferraum. Der war im Kofferraum.
Aber warum brauchst du 2?
Nee, um es mir zu vereinfachen, habe ich früher. Also ich bin ja mit dem einen Fahrstuhl, mit dem einen Rollstuhl bin ich an die Fahrradtür und musste den Rollstuhl dann nicht extra in den Kofferraum packen, weil da war ja schon einer drin.
Ja.
Und deswegen.
Aber was machst du denn? Den nimmt dann jemand mit? Den lässt du dann da? Du fährst dann los oder was meinst du?
Ich fahre dann,
du bist Fahrer, du hast Führerschein, das meinst
ja,
du,
ne? Ja, genau.
Du kannst fahren.
Ich kann fahren und den Rollstuhl, den ich dann natürlich zu Hause gelassen habe, der an meinem Wagen stand, den habe ich da stehen lassen, bis ich wiedergekommen bin.
Den lässt du auf der Straße da stehen, an deinem Parkplatz?
Das war in unserem Hof.
Genau.
Und der andere war halt permanent drin und den hatte ich dann irgendwie Das war natürlich eine übelste, da hat man sich natürlich übelst kaputt gelacht, ne? Aber, ja, passiert. Und ich bin auch nicht der, ich bin auch ziemlich verpeilt. Aber ich glaube, das macht mich auch sehr sympathisch.
Ja.
Ja.
Aber ich kann dir sagen, ich weiß das, man weiß das, gesellschaftlich ist das Problem, wenn solche Sachen nicht anerkannt oder nicht bekannt sind,
ja,
dann führt das meistens immer zu sehr viel, wie sagen die das in der Wissenschaft? Also das Problem ist, dass Menschen, die selber zu spät das entdecken oder es bei ihnen entdeckt wird, dass die dann im Leben zu sehr verlieren, weil die kaskadisch zum Beispiel es liegt an der Genugtuung, weil wenn sie immer wieder scheitern und das liegt zum Beispiel verbunden an ihrer Problematik und die ist aber nicht diagnostiziert, dann ist das Problem, das entstehen kann, dass sie irgendwann in eine Situation geraten, in so einen Strudel nicht, aber in so einen schleichenden, kaskadischen sozialen Abstieg und auch Genügsamkeit damit einhergeht, weil sie dann denken, oh ja gut, bei mir läuft das ja eh nicht.
Kann man sowieso nichts ändern.
Das ist gefährlich, deswegen ist es schon wichtig, dass man es erkennt oder behutsamer mit seinem Gegenüber umgeht.
Ja, und was ich halt auch an Erfahrung gemacht habe, wir sind immer die Person, die Person konstituiert sich natürlich aufgrund der Erfahrungen, die man gemacht hat. Ja? Und wenn jemand aufgrund seiner Behinderung halt nur schlechte Erfahrungen gemacht hat, beispielsweise mit Ämtern, dann geht das natürlich auf die Psyche und dann resigniert man auch ganz schnell.
Das kennst du vor allem aus deiner Arbeit, ne?
Das kenne ich vor allen Dingen aus meiner Arbeit, ja.
Inwiefern die nur schlechte Erfahrungen gemacht haben, erzähl mal, was ihr da so erlebt.
Du hast da Klienten, die wirklich über Jahre hinweg, sei es jetzt, die wollten Hilfsmittel beantragen, ja, einen neuen Rollstuhl oder so. Und die sind dann in Widerspruch gegangen und alles Mögliche und müssen für jeden Cent mit dem Amt kämpfen. Dazu kommt dann noch die Behinderung. Natürlich baut das nicht auf. Und dann musst du halt.
Was mit der Krankenkasse? Ist das nicht auch nochmal ein Kampf?
Das ist immer ein Kampf. Also,
das zählst du auch als zu den Ämtern sozusagen in die Kategorie. Also ja, das heißt Behörden, Ämter.
Kassen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, die lehnen erstmal pauschal ab. Und
das ist deine Erfahrung
Das ist meine Erfahrung.
Echt? Ist es nicht so, dass es müsste das nicht Fortschritt, Zeit, müsste das nicht zeitgemäßer ein bisschen.
Nee, ich denke, also dieser Kostenvorbehalt spielt immer noch eine Rolle. Und das ist halt wirklich ein großes Problem. Da müsste es ganz anders konstituiert sein, auch gesetzlich, dass dieser Kostenvorbehalt nicht im Vordergrund steht. Mhm. Ja? Finde ich schade, weil ich, wie gesagt, ich bin jetzt seit Anfang 2018 EOTB-Berater und ich schlacker teilweise wirklich mit den Ohren, was alles abgelehnt wird. Ja.
Sag nochmal, seit wann bist du?
Seit 2018.
Seit 2018,
genau.
Okay.
Und also manchmal sitzt man da und weiß auch selber erstmal nicht, was man da tun soll. Weil
Beispiel? Also wenn du eins hast, jetzt aus der Hüfte geschossen.
Ja, so nein.
Aus dem Rollstuhl geschossen.
Ich sag's mal, genau. Also, aber kann man sagen, aus der Hüfte. Nee, ich kann es allgemein sagen, weil es gibt Personen, die zu dir kommen und erstmal froh sind, dass man dich anhört.
Mhm.
Oder dass man, ja genau. Und die halt erstmal ihr ganzes Leben nochmal erzählen, weil sie so viel Mist erlebt haben in ihrem Leben. Und dann denke ich auch manchmal, Mensch, Christian, hast du ein Glück gehabt? Ja, also, und das muss man sich halt immer wieder vor Augen führen. Mhm. Wir versuchen dann bestmöglichst zu helfen. Wenn es dann zum Rechtsanwalt geht, da können wir dann auch nicht mehr helfen, weil wir dürfen halt nur so weit agieren, bis der Rechtsanwalt oder
einschreiten muss.
Ja, genau. Wir verstehen uns eher so als Lotsenfunktion. Also wir sagen, okay, wie die nächsten Schritte aussehen könnten. Und aber
ihr habt keine Rechtsberatung bei euch.
Nein, nein. Also die ist nicht im Rahmen der EUTB.
Mhm. Sag nochmal, was EUTB heißt.
Genau, das ist ergänzende unabhängige Teilhabeberatung.
Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung.
Okay. Es gibt insgesamt, lass mich lügen, über 500 Stellen jetzt oder bundesweit. Und hier gibt es 16 oder 17 in Berlin.
Für so viele? Warum, für die Kieze oder weswegen?
Nö, also es gab eine Ausschreibung vom Bundesministerium und da konntest du den Zuschlag gewinnen. Also der Zuschlag heißt ja, du kriegst dann Geld dafür. Und dann durften sich Selbsthilfevereine, dann durften die Stellen einrichten quasi. Und genau. Es gibt auch...
die bezahlen, dass das Bundesministerium finanziert ist?
Ja.
Das ist dein Arbeitgeber.
Mein Arbeitgeber ist der Berliner Behindertenverband, aber die finanzieren das auch.
Mhm.
Also die Bundes.
Was hast du gesagt mit den Ausschreibungen? Die wurden getätigt. Wofür? Warum sind es 16 geworden oder so?
In Berlin? Weil
für verschiedene Themen?
Da konnte man sich halt bewerben als Selbsthilfeverein. Und ich weiß jetzt nicht, wie groß die Summe war, die rausgegeben wurde. Und dann hat man nach gewissen Kriterien, ich war jetzt nicht in der Antragstellung dabei, ich weiß auch nicht, was die Kriterien genau waren, geguckt, welcher Verein halt so eine EUTB-Stelle bekommt.
Okay.
Und genau, also ich bin auch nicht der einzige EUTB-Berater in meinem Verein, sondern es gibt vier Hauptamtliche und mit denen teile ich mir die Stelle quasi.
Also wir wollen ja bei diesen Themen, die sind ja ein bisschen trocken und wir wollen ja den Hörer nicht langweilen mit sowas.
Ja.
Aber ein paar Fakten sind wahrscheinlich schon wichtig. Ich will aber eine Sache sagen. Also ich will mit Christian das besprechen, was man eigentlich immer alles wissen will, aber und auch fragen möchte, aber sich nie traut oder es nicht macht oder es Anstand ist. Und deswegen sage ich hier mal kurz Vorwarnung.
Spoiler.
Ihr solltet, oder Disclaimer vielmehr vielleicht.
Disclaimer.
Ihr solltet das auf jeden Fall wissen. Und ich nehme mich auch nicht aus. Das heißt, du darfst genauso auf mir rumhacken. Ich will zum Beispiel als allererstes mal von dir, erzähl mir mal einen Behindertenwitz von dir.
Einen Behindertenwitz?
Du bist damit ja easy, ne?
Ich bin damit easy. Ich weiß nicht, wie es mit anderen aussieht, aber ich bin da... okay, einen ganz, ganz seichten.
Fang mal seicht an, ja.
Also für alle die da draußen, die sich jetzt angegriffen fühlen, bitte nicht angegriffen fühlen, aber ich find's, ja, ich mach's jetzt einfach mal. Und zwar, was sagt ein Blinder, der vom Baum läuft?
Keine Ahnung.
Das habe ich kommen sehen. Oh, also ein sehr seichter. Den finde ich ganz niedlich. Ja. Also.
Macht aber Sinn.
Ja, das stimmt.
Das ist ja klug.
Das stimmt.
Was meinst du, wie oft so ein Blinder denkt, ah, damn it, fuck. Das war klar. Das war so typisch.
Oder
also es gibt keinen Tag, an dem ich mich zum Beispiel, das related man auch zu ADHS und wie gesagt, ich glaube gar nicht dran, ich arbeite damit auch nicht. Man kann es nur zum Erklären benutzen. Also ich benutze es nur für die Außenwelt zum Erklären, für mich selber nicht. Ich schütze mich damit auch nicht oder ich verteidige mich selber damit oder ich arbeite nicht für mich damit. Aber es gibt so ein paar Sachen, um es der Welt zu erklären. Ne?
Ja, ja.
So wie zum Beispiel das Unterbrechen, dass man das Leuten sagt, vor allem in Ämtern oder beim Arbeitsplatz, damit Leute nicht denken, so warum unterbricht denn der mich immer? So, weißt du, so. Aber zum Beispiel gibt es keinen Tag, an dem ich mich nicht an den Händen irgendwie irgendwie verletze, stoße, schneide, kratze, schramme, irgendwas. Und ich kann das schon, und ich schwöre dir, so ein Blinder, der wird sich doch mehrmals am Tag denken, so, oh fuck it, schon wieder, gestolpert oder so, oder?
Das kann, ich bin nicht blind, aber das kann durchaus, sein. Ich kenne zwar ein, zwei Blinde, ich meine, die haben natürlich wesentlich auch, also ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, blind zu sein, weil das muss wirklich noch eine, für alle, die blind sind und es auch gut hinkriegen, mega Respekt, ja. Also das könnte ich mir nicht vorstellen.
Ich habe aber übrigens letztens was Cooles gesagt, um den Blinden auch mal wieder so ein bisschen so ein bisschen Wolken unterm Arsch zu verpassen. Ja. Und zwar habe ich letztens, es gibt gewisse Tiere, die haben gar nicht in ihrem Farbspektrum drin, dass sie einen Regenbogen sehen können. Für die existiert ein Regenbogen gar nicht.
Ach so.
Ja, ist
das
krass.
Das wusste ich auch nicht.
Siehst du?
Ich meine, ich bin farbenblind und ich dachte auch bis...
aber du kannst ihn sehen.
Ja, natürlich kann ich ihn sehen, aber ich dachte immer, der farbenblind ist, der sieht irgendwie... oder Quatsch, anders. Ich weiß gar nicht, wie das war, aber... schwarz-weiß oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich dann selber mitgekriegt, dass ich farbenblind bin, weil ich kann nicht orange-rot oder so. Mhm. Das ist immer ein bisschen schwierig. Und aber
Erkennst du das Rot auf meinem Cap?
Oh, da hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, das ist so grau-rot.
Grau-rot?
Ja, irgendwie so.
Okay.
Achso, das in der Mitte, das ja. Sind, ja, das in der Mitte erkenne ich als rot.
Das ist grau-blau. Das ist grau-blau, das ist weiß.
Ja, genau.
Und das?
Ich meine, das ist rot. Und ich hatte dann immer so, zum Beispiel...
Sag mal ganz kurz, was erkennst du für Farben? Du erkennst das Weiße.
Weiß.
Du erkennst den Schweißrand, das Gelbliche.
Ja, das erkennt man auf jeden Fall. Die ist mehr gelb als alles andere.
Auf jeden Fall, ja. Ja, ich liebe die. Du siehst ja, die ist ja schon, die ist 2004 oder so.
Ja, aber die trägt sich ja ein.
Paar Mal gewaschen auch. Und das Rot erkennst du?
Das Rot erkenne ich, ja.
Und das Babyblau drumrum?
Ist so ein Adler mit so einem
weißen... Ja, Matic, ja. ist eine alte Skatermarke oder okay. So, glaube ich. Oder ich ist vielleicht eine alte, weiß nicht, so eine alte, habe ich aus Hamburg. Ne? Ich weiß nicht, was Matic ist. Sowas wie Kleptomatic wahrscheinlich. So eine Style und...
Ja, Kleptomatic, ist das für Kleptomanen?
kennst du nicht?
Nee, kenne ich
super
nicht.
Geil, die produzieren ihre Klamotten, glaube ich, in Spanien.
Okay.
Alles so fair und auch die Stoffe, alles so.
Okay.
Ist ein bisschen teurer, machen coole Sachen, ist eine Möwe als Zeichen, glaube ich.
Nee, das kenne ich nicht.
Kleptomatics.
Vielleicht bin ich da noch ein bisschen zu jung für.
Nee, gar nicht. Das ist eine Hamburger Marke, die gibt es so seit ein paar Jahren, 10 oder was.
Okay.
Aber das hier, keine Ahnung, die machen halt so für Surfer, Snowboarder oder normale, so wie du heute Carhartt auch trägst oder solche Sachen.
Ja.
So und gut, okay, aber nochmal zurück. Also du erkennst du das Blau-Grau hier?
Das erkenne ich. Ich bin damals irgendwie in der Diskothek gewesen. Ich glaube, das war so 36 oder so. Und dann habe ich meine bordeaux-rote Jacke abgegeben. Mhm. Aber ich wusste nicht, dass sie bordeaux-rot. Ich hab immer gesagt so, ey, gib mal eine schwarze Jacke her, bitte.
Oh, shit.
Und dann haben die gesucht. Ist es die vielleicht? Ja, das ist meine schwarze Jacke. Das ist nicht schwarz, das ist bordeaux-rot. Aber ganz ehrlich, wer weiß das denn schon, ja?
Fuck, das heißt, du hast schon Fehlkäufe gemacht, dachtest du immer, wie geil. Wartet mal ganz kurz, wie geil ist denn das? Guck mal, wie Unwissenheit auch ein glücklich machen kann.
Ja, natürlich. Ja,
weil du hattest die Jacke, die hat dich geflasht. Hättest du keine Farbenblind, dann hättest du sie vielleicht nie gekauft, weil gesagt hast, die Farbe geht überhaupt nicht durch.
Ich habe sie nicht gekauft, ich habe sie an der Garderobe abgegeben.
Nein, ich meine also, damals, du musst ja irgendwann mal, woher hast du sie?
Das habe ich von meiner Mutter.
Okay.
Von Mama.
Okay, ja. Gut. Wusste sie, dass sie bordeaux-rot ist?
Ich glaube schon, ja.
Aber du nicht, sie hat sie nie gesagt.
Nee.
Könnte man auch jetzt geilen Joke.
Jahre später habe ich dann gemerkt, okay, die ist ja bordeaux-rot.
Okay.
Und ich sehe immer noch nicht den Unterschied zwischen bordeaux-rot und schwarz.
Mhm. Okay. Aber du weißt, dass es, das heißt, ein bordeaux-roter Wein ist für dich erstmal schwarz.
Wenn du ein Glas Wein trinkst. Na gut, Wein, da weiß man ja, dass er rot oder weiß ist. Ja. Und dann denke ich dann immer, okay, das muss rot sein.
Okay, und Blautöne, okay, gut. Okay, aber was ich auf jeden Fall zurück zu dem Punkt mit dem Regenbogen, um das mal, weil das ist ja interessant, nämlich das heißt also, für gewisse Tiere, die das Farbspektrum nicht sehen, in dem der stattfindet, existiert der Regenbogen nicht.
Das ist krass.
Er ist ja für uns selber auch nur durch Regen gebeugtes, gebrochenes Licht und entsteht, glaube ich, dadurch. Ich glaube, so ist es in der Luft. Das heißt, die Kristallinen, die in der Luft sind, die Wasserstoffe, der vom Regen oder was, die sind, ne, ich bin so unwissend, aber
gleichfalls.
Aber ich glaube, die werden durch das Sonnenlicht, wenn die gebrochen und dann gibt es die Situation. Das heißt also, interessant ist, für andere gar nicht existent, gar nicht real.
Also das wusste ich vorher auch nicht.
Das bedeutet ja, dass ein Blinder auch einfach mal sagen kann, ja gut, aber ist auch, gibt's halt nicht.
Was, ein Regenbogen?
Ja, oder ich meine den Baum, den gibt es halt erst dann, wenn er gegenstößt.
Ja, das
also wie gehst du, wie gehst du mit dem Fehlen, mit dem fehlenden Teil in deinem Leben um? Dem Gehen, dem allem, was, wie gehst du damit um, mit dem Nicht-Haben?
Also ich gehe damit ganz gut um, glaube ich. Also ich bin der Erste, der immer irgendwelche Witze macht, weil ich finde, man muss halt auch echt da ist ein bisschen mit Humor nehmen und sonst hat man wirklich, irgendwann ist man so verbittert und das möchte ich nicht, also für mich nicht. Und deswegen nehme ich das immer sehr mit Humor. Ich kenne auch viele, die das auch mit Humor nehmen und
Gibt es noch eine andere Lösung außer Humor?
Sarkasmus.
Ja gut, aber
Sarkasmus geht ja in die Richtung.
Ein bisschen böser.
Ein bisschen böser.
Aber dann entwickelt sich ja in alles hin, bis hin zum Zynismus und zum Bösen und zum Frustrierten und Verbitterten.
Genau, genau.
Also Sarkasmus sollte wahrscheinlich die letzte Grenze sein, oder?
Sarkasmus ist, glaube ich, auch die letzte Grenze, ja. Also,
es gibt bestimmt viele, die sind, meinst du nicht, dass es viele auch Behinderte gibt, die sind ein bisschen traurig oder,
oder
betroffen oder
natürlich
angepisst oder sauer oder permanent
aggro oder und seit ich diesen Beruf ausübe, kann ich das auch komplett verstehen teilweise. Und da weiß ich persönlich selber nicht,
warum? Durch die Bespastik, die sie haben, oder die Behinderung? Also
das, was sie auch psychisch durchmachen, das muss man ja auch erstmal durchbrechen. Und da bin ich teilweise, weil ich bin ja kein studierter Psychologe, ich kann gut zuhören, ich kann gut, ich glaube, auf Menschen eingehen, hab Empathie, aber manchmal sitzt du da und denkst, das muss ich jetzt mal sacken lassen, was sie mir da erzählt haben. Und ich muss mich mit meinem Kollegen beraten und ich melde mich nochmal. Weil krass, was man da teilweise zu hören bekommt. Aber was mich betrifft, ich versuche das wirklich mit einem gewissen Humor zu sehen. Ist natürlich nicht immer leicht gewesen, wenn man jetzt zum Beispiel als Jugendlicher, wenn man natürlich der Beschützer sein, ja, und will nicht in die Opferrolle fallen, aber du kommst auch heutzutage, bist du halt in einer gewissen Opferrolle drin. Es ist nur die Frage, ob du dich damit abfindest oder ob du dagegen gehst, ja. Und das finde ich auch so ein bisschen schwierig teilweise. Aber ich glaube, je mehr mich die Leute kennen, desto leichter fällt es ihnen, mit mir umzugehen. Und das ist dieser Kontakt, der muss erstmal hergestellt werden. Und das ist das, ich glaube, das ist das wirklich, was fehlt in der Gesellschaft. Weil die meisten, also was heißt die meisten, die ich kenne, die haben natürlich Kontakt mit mir. Aber wenn du Leute fragst in der Umgebung, ja,
haben klar, sie... ich kenne Behinderung aus der Familie, wie gesagt. Und jeder von uns hat auch nochmal so seine eigene Macke und Behinderung vielleicht. Und manche kennen es auch wirklich.
Ja.
Aber ich würde sagen, du zum Beispiel, du bist... Also ich kenne natürlich ein paar Rollstuhlfahrer aus meinen letzten Jahrzehnten so, aber nicht richtig und nur kurz oder sonst irgendwas. Und es gehört jetzt nicht zu meinem Feld.
Ja, ein Beispiel, da war ich, habe Sozialwissenschaften studiert und meine erste Veranstaltung überhaupt, da wurden wir zugeteilt von dem Professor und wir mussten eine Gruppenarbeit machen und wir waren zu zweit. So, und dann wurde der mir zugeteilt und dann haben wir das alles so durchgezogen und im Nachhinein hat er mir erzählt, Christian, Ich hatte ja echt ein bisschen Angst davor. Ja? Und dann sagt er mir, als wir dann fertig waren, aber das hat sich, diese Angst hat sich überhaupt nicht begründet. Und du bist ein so cooler Typ, hat total Spaß gemacht. Und seitdem, ja, sind wir gute Freunde und weiß ich nicht.
Aber der Raum muss ja erstmal gegeben werden. Also normal ist es ja so, dass sowieso Menschen erstmal einander ein bisschen kennenlernen müssen, bevor sie sowieso ihn vielleicht richtig wahrnehmen oder ins Feld kommen. Aber ich würde sagen, dass Leute, die sichtbar behindert sind, ja erstmal gesellschaftlich nochmal eine höhere Distanz vielleicht in ihrer Wahrnehmung, in ihrem Alltag spüren. Zumindest fühle ich mehr Abstand zu jemandem, wenn ich in der U-Bahn stehe und ich sehe neben mir einen Typen oder ein Mädel, dann ist das einfach so ganz normal. Aber wenn ich einen Rollstuhlfahrer reinkommen sehe oder dann die Placke daraus, also der U-Bahn-Fahrer da kommt und dann dieses Fahrding daraus, dieser Übergang da rausholt, dann kommt der da reingerollt und so weiter und dann denkt man immer so, extra Wurst.
Ja,
also nicht wegen der Rampe, sondern die Person im Rollstuhl wird separiert deutlicher wahrgenommen.
Klar.
Als die anderen Leute um mich rum. Also ihr fällt mehr auf, will ich sagen.
Ja, und
oder nicht?
Ja, natürlich. Was meinst du, wenn ich Zug fahre?
Aber das Auffallen bedeutet ja eine Irritation. Also psychisch betrachtet, im Hirn, ist es ja so, dass Irritationen dich auffallen. Wenn du alles, ganz kurz, lass mich das sagen, ein Beispiel zu sagen aus der Psychologie. Wenn du deine Freundin räumt eure Wohnung auf, da kommen wir auch übrigens gleich noch zu, aber deine Freundin räumt eure Wohnung auf oder du andersrum, genauso ist egal, sofern du das kannst, aber das ist jetzt nicht der Punkt. So einer räumt von beiden die Wohnung auf und alles ist streamline, alles ist schick, alles sieht super aus, aber eine Sache, dein Basketball liegt nicht an der gleichen richtigen Stelle oder deine Jacke ist weg oder so. Und das ist das, was das Hirn wahrnimmt, weil alles, was streamline ist, hakt das Hirn nur ab, aber das, was irritiert, fällt auf und wird als störend wahrgenommen, weil das Hirn eine Anstrengung verarbeitet. Prozess bedeutet. Alles, was es abhaken kann, nicht. Wenn du in die U-Bahn reinkommst, ist erstmal für mich okay, extra Wahrnehmung.
Ja.
Sofern ich denn nicht gerade.
Das fällt halt aus dem Raster, ne? Aber die Leute müssen halt auch überlegen, die meisten können gar nichts dafür. Die haben es im Leben erworben. Natürlich brauchen E-Rolli-Fahrer auch eine Rampe. Ja, das muss aber zur Selbstverständlichkeit werden. Mhm. Und das ist es leider noch nicht.
Ist es das nicht? Weil ich habe ja nur gesagt, dass es passiert. Und Extrawurst meinte ich ja so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, aber auch in dem Sinne, dass eine Extraaktion, es gibt einen Moment, einen Ausnahmemoment, der stattfindet. Es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag 10-mal die Rampe rausgeholt wird bei mir, für mich in meinem U-Bahn-Fahren.
Aber
so wie Leute ein- und aussteigen.
Also
das passiert einmal die Woche oder was?
Ich erlebe immer wieder auch Anrufe und so. Es werden teilweise wirklich noch Leute stehen gelassen.
Echt?
Es kann sein, ich wurde ja auch schon mal stehen gelassen.
Von der U-Bahn?
Nee, von einem Busfahrer.
Ach so. Ja, aber die Bus, ja gut.
Ja, aber nee, aber
die U-Bahn darf dich ja nicht stehen lassen.
Alter. Nein, also mich lässt ja auch nicht stehen, weil ich halt noch in der Lage bin, mit dem Rollstuhl zu kippeln. Das heißt, ich kann Stufen überwinden. Eine Stufe zumindest und
auf die Hinterräder, also so ein bisschen nach hinten kippen
und dann da rein. Das können viele aber nicht.
Brauchst du die Rampe nicht, wenn du in die U-Bahn willst? Dann?
Nein. Aha. Nein. Aber ich kenne auch schon E-Rolli-Fahrer, also elektrische Rollstuhlfahrer, die schon stehen gelassen wurden. Mhm. Und das passiert immer wieder. Und das ist halt. Kann ein Systemfehler sein, aber häufig ist es dann auch das liegt häufig an einer Person selbst. Es kann sein, dass der U-Bahn-Fahrer einen schlechten Tag hat.
Ja? Oder zu spät war und Stress.
Oder zu spät ist. Das kann man nie pauschalisieren. Und das ist, und diesen menschlichen Faktor, den kann man nicht kontrollieren.
Aber wir leben ja in einer Zeit, die jetzt nicht unbedingt. Also, da ist Entschleunigung ja, muss ja.
Fremdwort.
Ja, gut. Aber lass es mich anders sagen. Entschleunigung ist ja in unserer Zeit ein Thema. Also im Sinne von, wir brauchen es, weil wir irgendwie ein bisschen abhanden gekommen sind mit der Idee vielleicht vom Alltag und so weiter. Lass mir das mal so ganz kurz stehen. Aber es müsste keine Entschleunigung geben, wenn wir einfach mal mehr Müßiggang hätten sozusagen im Alltag. So, und dann ist der nächste Punkt, also wir werden auch immer schneller in allem, nicht nur nebst der Entschleunigung oder der fehlenden Entschleunigung, sondern es gibt halt auch Dinge. Und Zeit hat ja auch bei uns, nimmt ja auch andere Maßstäbe an. Und es ist egal, ob es Trendwellen und Aktionen gibt. Und wie gesagt, es gibt ja trotzdem sogar noch die Situation, dass Entschleunigung beworben werden muss oder gekämpft dafür wird, ne? So, und in so einer Welt, die wir jetzt haben, fast, also hier 2019, 2020, hört sich als Datum schon krass an. Und in so einer Zeit braucht ihr mehr Raum im Sinne von Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, die Geduld, dass man diese Rampe, also ich kriege jedes Mal Hummeln, wenn ich merke, ich bin mal wieder zu spät und da kommt jetzt der Schaffner und der holt dann diese Rampe da raus und den Typen da rein, sondern denke ich so, Alter, okay, ja.
Ja, aber, und da denke ich immer, es
Ego-Scheiße.
Ist, ja, ne? Genau, und es ist das Problem desjenigen, der sich darüber aufregt. Du hast gerade die Entschleunigung angesprochen und ich denke, wenn sowas passiert, dann müssten die Leute einfach mal einen Gang runterschalten und sagen,
durchatmen.
Ja, wirklich, weil es kann jedem passieren. Es kann jedem passieren. Was,
du meinst, dass eine Behinderung stattfindet bei Menschen? Ja, Unfall, Gene, und so. Alter, alles Mögliche.
Und das Ding ist...
Ja, es kann jeden treffen, willst du sagen. Genau. Jederzeit jeden treffen.
Genau, und man hat dann einfach eine andere Sicht auf die Welt. Mhm. Ja? Das fängt schon allein damit an, dass du wirst in gewisser Weise schon ausgeschlossen, wenn du in einer Diskothek bist und die Leute unterhalten sich. Die Leute unterhalten sich nicht, oder meistens zumindest nicht, auf deiner Ebene.
Was heißt das? Du meinst von der, ganz kurz, welche meinst du die?
Der akustischen Ebene.
Also du redest vom Sitzen, Stehen mäßig.
Ja, genau. Also wenn ich in einer Gruppe sitze, dann stehen die Leute ja um mich rum und unterhalten sich über meine Köpfe hinweg.
Ja.
Und wenn dann noch Musik kommt, ich kann das ja gar nicht hören. Und allein schon diese Tatsache separiert dich ja ein bisschen. Ja? Es gibt ganz wenige Leute, und ich verlange das von den Leuten nicht, sich quasi hinzuknien. Mhm. Ja? Aber auf Augenhöhe zu argumentieren ist natürlich wesentlich angenehmer und man hört es auch. Aber ich sag dann auch nach einer Minute, sag mal, du musst jetzt hier nicht stehen, weil Knien ist für euch auch anstrengend. Ist für mich ja auch anstrengend. Mhm. Also wenn ich...
Kannst du knien?
Ich mache ab und zu mal Wandsitzen. Also
ist für jeden Menschen gesund.
Ja, um meine Oberschenkel und so zu kräftigen. Mhm. Deswegen, also dieses Knien, kann ich so
also ungefähr, also sekundär. Okay, also das, aber was willst du dann willst du das dann die Leute, mit denen du da bist, dass die sich alle hinsetzen, weil du weißt natürlich, dass, also ich weiß nicht, du weißt das nicht, aber das Stehen ist ein anderes Element als das Sitzen. Es gibt, wenn man wird zum Beispiel im Sitzen vielleicht auch schneller müde, und wenn man in der Disco abends ist, spät mit Freunden und noch quatscht, dann ist es vielleicht ein bisschen wachrüttelnder, das in der Stehen zu machen.
Ja, deswegen sage ich auch, oder? Ich verlange von niemandem, sich mir anzupassen, weil das, ich weiß nicht, anmaßend ist das falsche Wort. Ich finde, jeder sollte auch so leben und so leben, wie er sich wohlfühlt. Und natürlich könnte ich verlangen, wenn da 10 Leute sind, die stehen und ich sitze, könnte ich verlangen, ja, setzt euch doch mal hin, aber das finde ich irgendwie...
Ihr Spacken.
Ja, nee, das finde ich irgendwie fehl am Platz.
Aber bist du doch da mit Freunden eigentlich, oder
natürlich.
Oder
natürlich.
Arbeitskollegen. Und haben die das da nicht viel mehr im Blick, weil die...
Die haben das schon wesentlich mehr im Blick, allerdings...
Ist es eine Einschränkung für sie, weil sie sich dann sozusagen setzen müssten?
Nee, das noch nicht mal, aber oftmals gibt's ja in der Disco, wenn du auf der Tanzfläche bist, ja sowieso nicht, und oftmals gibt's ja in der Disco gar nicht so viel Sitzfläche, weil da entweder schon jemand drauf sitzt. Insofern ist es für mich, und der mir was sagen will, der kommt sowieso zu mir runter.
Was machst du an der Bar? Wie machst du das mit Barhockern, Bar?
Also auf Barhockers gehe ich zum Beispiel gar nicht, weil ich da immer das Gefühl habe, ich kipp gleich um. Und das ist dann halt, entweder lasse ich...
Du hebst einen Arm, damit man nicht sieht, wenn die Bar hoch ist, oder
ich was? Ich heb einen Arm. Ich bin ja noch in der Lage, auch aufzustehen, wenn ich wirklich will. Natürlich ist es umso schwieriger, je mehr Treppen da sind. Ne? Also wenn da zwei Treppen sind ohne Geländer, komme ich auch nicht alleine rein. Also oder alleine hoch. Und das ist ja schon an sich dann eine Hürde, die man nehmen muss. Dann musst du halt immer jemanden fragen, kannst du mich da gerade mal hoch? Das ist dann mir auch, also wenn du es jedes Mal machen musst, obwohl das für mich eine Selbstverständlichkeit sein müsste.
Das zu fragen. Also es nervt dich nicht im Sinne von diese momentane Abhängigkeit?
Manchmal nervt mich das schon, weil ich sehe halt andere, die so salopp, ich meine, wenn da jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, wenn er jetzt zum Beispiel eine schöne Frau ist oder so und du willst mit der reden und die steht an der Bar, aber du musst zwei Treppen überwinden.
Du, wie an der Bar, du redest zwei Stufen dann.
Zwei Stufen, genau. Und dann musst du halt jemanden fragen, kannst du mich da gerade mal hinschieben oder kennst mich gerade mal, also das ist schon nervig. Dann würde ich schon gerne irgendwann mal aufstehen und sagen, okay, ich gehe da jetzt einfach mal hin, ohne irgendwie abhängig zu sein von jemandem Hilfe. Ja, und das ist halt nicht immer einfach,
es nervt manchmal.
Suboptimal.
Ja, aber es muss ja auch nerven. Manchmal hat man auch einfach auch keinen Bock.
Ja,
es nervt. So wie wir einfach, wie jeder Mensch zu gewissen Sachen, oh nee, heute keinen Bock einzukaufen, mach ich morgen.
Ja.
So, oh, jetzt keinen Bock, jemanden zu fragen, wenn man nicht im Modus ist.
Oder wir sind im Park und die anderen spielen da irgendwie Frisbee. Ich meine, ich kann auch Frisbee spielen, ne? Ist klar. Aber da ist natürlich eine gewisse Bewegung drin, die ich nicht habe.
Ja, klar.
Oder Federball oder was auch immer. Das ist dann schon.
Macht dich sowas traurig dann oder sauer oder?
Mittlerweile macht mich das nicht mehr traurig.
Wie lange hat das gedauert?
Das hat schon eine gewisse Zeit gedauert. Vor allen Dingen als,
deine 20er
als
noch?
Jugendlicher.
Ach so, als Jugendlicher.
Als okay. Jugendlicher, so Mitte bis Mitte 20 hat das schon gedauert. Aber das Positive daran ist, man setzt sich selber viel mehr mit sich selber auseinander. Ich glaube, ich bin wesentlich reflektierter, das unterstelle ich jetzt einfach mal, was mich betrifft, als jemand, der diese Behinderung nicht hat.
Ja? Gibt es dadurch der Weg einfacher geebnet zum Humor? Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
Eigenhumor
ist doch sowieso für jeden Menschen wichtig. Also was wir immer alles als schlimm kategorisieren.
Das denke ich. Und deswegen, also Humor ist für mich eine Art und Weise, damit umzugehen. Und das habe ich auch über die Zeit gelernt. Und ich finde, jeder sollte mal über sich lachen.
Ja, es kommt über sich nachdenken und über sich lachen dabei.
Wie gesagt, es kommt natürlich immer drauf an, was du wirklich erlebt hast. Ich habe ein gutes Leben. Ne? Ich habe ein gutes soziales Netz. Ich kann mich nicht beklagen.
Du magst deine Arbeit.
Ich muss nicht jeden einzelnen Cent umdrehen. Das sind natürlich alles Faktoren, die mir die Situation wirklich erleichtern. Genau, und ich will versuchen, mir auch diese Einstellung zu bewahren. Ja? Und deswegen versuche ich auch immer schöne Erfahrungen zu machen. Und mir Erfahrungen, also wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der mir nicht gut tut, dann weiß ich, okay, ich muss da einen Cut machen.
Redest du davon, weil der zum Beispiel in seiner Haltung im Leben einfach kein nicht gut ist?
Ja, zum Beispiel. Oder,
einfach weil er zum Beispiel zu destruktiv ist.
Destruktiv.
Oder was meinst du damit?
Oder, ja.
Also ich weiß natürlich, jeder Mensch sollte sich fernhalten von Menschen, die einem nicht gut tun. Aber wie meinst du das jetzt?
Ich meine das generell. Also wenn man das.
Achtest du auf deine Laune extra sozusagen?
Nein.
Du achtest nicht darauf, ey, die machen keinen, das sind keine Leute, die mich irgendwie positiv beschwingen und deswegen muss ich Distanz von denen haben.
Ja, wenn ich merke, okay, vom Gefühl her, entweder er bringt mich nicht weiter oder er gibt mir ein schlechtes Gefühl. Wann könnte das sein?
Okay, jetzt habe ich zwei Hardcore-Fragen an dich, die muss ich sofort stellen. Ja? Punkt eins ist, du musst mir sagen, was gibt dir denn als der, der du bist und als Behinderter, was gibt dir denn ein schlechtes Gefühl? Mal ab davon, bevor ich mir über Witze und andere Wege wie Wörter, die so klassisch sind. Warte, das ist die eine. Und die andere ist, bist du sozusagen, ist deine, also zum Beispiel muss ich dir sagen, pass auf, ganz kurz, das will ich erzählen, weil ich finde das interessant, weil ich mag Self-Empowerment.
Ja.
Und das gehört dazu, wie man sich selber entfaltet. Es hat nichts mit Selbstoptimierungsscheiß zu tun, was alles heute diese ganze Welle ist. Sonst geht darum, sich selber halt zu entfalten. Okay. Mhm. So, was ich sagen will, ist Folgendes. Und zwar, ich könnte rein theoretisch für mein diagnostiziertes ADHS Medizin nehmen, um zum Beispiel mein Dopamin oder mein Noradrenalin zu stimulieren. Mhm. Und es ist für mich ganz wichtig, das Noradrenalin lass mal weg, dass ich ein bisschen verzettelt bin und so weiter, scheiß drauf. Aber das Dopamin, das ist ein Problem. Weil das bedeutet nämlich, das ist nämlich meine Motivation. Also das bedeutet, ich muss mich anders um meinen Dopaminhaushalt kümmern. Und das mache ich durch Sport. Mhm. Damit ich sozusagen nicht, als Kickback sozusagen oder als Booster, damit ich sozusagen nicht
Tabletten nehmen muss.
Ja, oder in so ein Motivationsloch falle oder in ein Launenloch falle. Und nicht, weil ich irgendwie Depri aber um den Haushalt aufrechtzuerhalten, muss ich mich darum aktiv kümmern. Ich könnte auch was nehmen. Und das mache ich mit Sport. Und warum? Also, das habe ich für mich selber so rausgefunden. Das hat lange gedauert, weil das sagt dir keiner.
Ganz ehrlich, das mache ich nämlich auch so.
Okay, und was ich jetzt aber wissen will, das kannst du sagen, aber was ich dazu wissen will, ist, achtest du auch auf deinen Gute-Laune-Haushalt also? Ist für dich also der Humor ein Mittel, wie für mich Sport ein Mittel ist für meine Situation, für meine Behinderung? Ist für dich so, dass du sagst, okay, also ich habe ein extra Fokus auf Humor, klingt ja so, als würde alles Tralala sein. Das meine ich ja damit gar nicht, aber so ist das ein Werkzeug von dir? Ein aktives, das wichtig für dich ist?
Ja, natürlich. Also es ist ein Werkzeug von mir. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich wie so ein Clown durch die Gegend renne. Aber es ist mir auch wichtig, andere Leute zum Lachen zu bringen oder ein gutes Gefühl zu vermitteln. Ja, weil auch gerade
das. Damit du auch eins hast?
Mir gibt es ein gutes Gefühl, wenn andere Leute auch ein gutes Gefühl in meiner Gegenwart
haben. Aha, bedeutet also, dass Leute, du möchtest also auch, dass Leute in deiner Gegenwart ein gutes Gefühl mit dir und bei dir und um dich haben.
Genau, sich wohlfühlen.
Bist du dann der sich um Barrierefreiheit kümmert? Sozusagen? Ist das eine Art, hilfst du denen? Bist du der die Behinderung enthebelt?
Ich würde sagen, ich bin meistens der Eisbrecher. Es gibt ganz wenige Menschen, die auf mich zugekommen sind.
Ich war das.
Ja, du warst es auch. Ja, du warst es auch.
Ja, okay.
Aber ich glaube, ich bin häufig derjenige, der sozusagen die Angst erstmal nehmen muss. Ich will nicht sagen, es ist immer so, aber ich würde schon sagen, in den häufigsten Fällen gehe ich auf die Leute zu und wenn es auch nur auf einer Party ist, dass ich anfange mit dem Rollstuhl zu kippeln, dann kommen nämlich schon so, oh geil, kannst du mir das beibringen? Oder oh geil, ist ja richtig cool, oder wollen wir mal Plätze tauschen und so? Und das sind dann schon so Eisbrecher, die dann schon helfen. Also und genau, also das ist immer ganz interessant für mich zu sehen.
Okay, während du das erzählt hast, ist mir gerade noch was eingefallen. Also, okay, wir halten erstmal fest, dass du würdest sagen, dass du, also du arbeitest mit Humor, aber weil du ihn im Leben magst, aber du brauchst ihn auch. Also du brauchst ihn vielleicht mehr als andere,
ja,
oder? Natürlich. Oder er ist für dich mehr Werk oder mehr. Du hast doch irgendwann für dich erkannt, Moment mal, das ist eine Stellschraube und wie möchte ich denn durchs Leben gehen, anstatt zu verbittern, weil ich eine Einschränkung habe, eine Beeinträchtigung habe, die mich vor andere oder vor mehr Hindernisse stellt, gesellschaftlich oder im Leben, als es in der Gesellschaft oder im Leben für andere so ist.
Ja. Ja, das würde ich schon so sagen. Man muss natürlich immer vorsichtig sein, wie gesagt, in welcher Situation man ist. Ich achte auch drauf, das muss ich sagen, ich achte auch drauf, in welcher Umgebung ich bin. Also ich kann jetzt keinen flapsigen oder keinen, sagen wir mal, sarkastischen Witz reißen, wenn ich weiß, okay, dass die Person das vielleicht da achte ich schon drauf, dass mhm. vielleicht ein bisschen ernster nimmt und dass das ein unangebracht wäre. Mhm. Also da achte ich schon drauf. Das ist auch ein, das gebietet, glaube ich, auch so ein bisschen die Höflichkeit und der Respekt
voneinander. Aber du redest dann ja von, du meinst dann ja andere, die eine Einschränkung oder Behinderung
genau,
haben.
Genau, genau.
Also hast du von Leuten, die offensichtlich keine haben?
Ja, also.
Wie machst du es da?
Was heißt, die keine haben? Also, wenn, ja, schwierig. Ich schätze das halt immer ab. Ich hab auch Freunde, zum Beispiel, ich habe einen jüdischen Freund. Ja?
Der, ihr macht Judenwitze?
Ja,
zum Beispiel. Ja, ich habe auch. Ja.
Also, das ist, das sind dann quasi die, ja. die, ich glaube, das ist auch so seine Art, damit mhm. umzugehen. Und du merkst es auch bei vielen Comedien, die zum Beispiel türkische Abstammung sind. Mhm. Die bauen ihr Bühnenprogramm um dieses türkisch Sein auf. Ja. Und ich
glaube, hat ein Perser mal gemacht, der Deutsch Perser ist.
Ja.
Habe ich gesehen bei, ich weiß nicht,
Nightwash.
Ja, irgend sowas. Nee, mhm. so eine. Ah, wie heißen die noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er geil erzählt, er ist dann nach Iran mal.
Ja.
Und mal Großeltern so. Und dann musste er ins Loch scheißen und dachte so, what the fuck, ja, Alter. Ja. Und da hat er ganz schnell gemerkt, wie deutsch er ist. Und ich habe super gelacht. Geil, nee. Also ich weiß, was du meinst. Klar, sie bauen uns ein.
Ja, das so. Und das ist halt so eine Sache, damit umzugehen. Und
aber die Frage ist doch, aber trotzdem nur Humor und immer Humor geht ja nicht, weil, also, oder was ich halt, ganz kurz, was ich meine ist, nicht tagesabhängig und personenabhängig, sondern was ich sagen will ist, trotz des Humors ist es ja so, dass darin Sachen liegen, die scheiße sind.
Ja.
Also du kannst ja, man kann zwar immer mit Humor und das ist auch gut, weil es ist ja so, Akzeptanz ist ja ganz wichtig im Leben, aber man muss doch auch festhalten, dass ich kann ja nicht per se durch die Gegend laufen und sagen, ja, ich nehme das mal mit Humor und ich muss auch nicht traurig werden. Deswegen, nee. Aber wir müssen doch festhalten, dass es faktisch so ist, dass es dort eine ernsthafte Einschränkung
ist es.
Von Lebensqualität, kann man Lebensqualität sagen? Weiß ich nicht. Dass du nicht Volleyball spielen kannst und am Strand rumtollen kannst, ist das eine Einschränkung von Lebensqualität?
Ja.
Ist das nicht mental eher? Was macht denn Lebensqualität aus?
Was macht Lebensqualität aus? Lebensqualität macht für mich.
Ist doch der Kopf als erstes, oder?
Ja, das auch. Der muss frei sein. Der muss frei sein, damit du Lebensqualität, glaube ich, genießen kannst. Lebensqualität macht aber auch für mich aus, dass du tun und lassen kannst, was du möchtest, ja, und dir keine Schranken angewiesen werden. Ich habe eine hohe Lebensqualität, weil ich denke einfach, okay, ich kann das zwar nicht, ja, aber dafür bin ich anderweitig gut, ja, mhm. und diesen Gedankengang erstmal zu bekommen, das hat Jahre für mich gedauert. Also ich hatte aber wirklich habe auch noch ein gutes Elternhaus. Ich habe gute Freunde, die auch diesen Humor bei mir bei mir schätzen. Ja, und es ist ja jetzt auch, wie gesagt, nicht so, dass ich jeden Tag, ich habe auch so meine Momente und ich bin wirklich auch ein ernsthafter Typ, weil ich auch drüber nachdenke, okay, wie kann man diese Situation verbessern? Ja, fängt ja ganz einfach an mit der Barrierefreiheit in Berlin. Mir ist bewusst, dass man hundertprozentige Barrierefreiheit wahrscheinlich nie hinbekommt, weil du hast zum Beispiel einen Blinder, der braucht zum Beispiel eine Bordsteinkante, um es halt zu spüren.
Ja.
Das brauchen Rollstuhlfahrer nicht. Insofern
klar. Ne?
Zum Beispiel.
Und also untereinander gibt es auch sozusagen, für dich sind gewisse Sachen Barrieren, die für andere keine wären.
Genau, umgedreht. Genau. Mhm. Oder ich glaube, dass für einen Blinden auch so Kopfsteinpflaster gar nicht so schlecht sind für den Stock.
Ja.
Wobei ich dann sagen müsste, Kopfsteinpflaster ist für einen Rollstuhlfahrer
Horror.
Horror. Selbst diese kleinen Fugen in den Wenn ich in Kreuzberg oder Friedrichshain
unterwegs bin. Kann ich vom Fahrradfahren. Ist genau, das Gleiche.
Ach, das ist so furchtbar. Auf diesem Bürgersteig, dann kommen erst die Platten und dann zwischen diesen Platten sind die kleinen Fugen. Macht mich echt wahnsinnig.
Ja, scheiße.
Es ist also wirklich, da denke ich, muss das denn jetzt sein? Aber gut, da gewöhnt man sich auch dran. Und manche nehmen das dann auch mit Humor. Ich meine, ich erinnere mich an eine Situation, da war ich, glaube ich, mit dem Freund meiner Schwester unterwegs. Schöne Grüße übrigens. und wir sind so durch die Gegend gefahren und ich habe ihm noch gesagt, bitte heb mich vorne an, weil da haben eine ganz, ganz kleine Schwelle. Ja? Und er hat
bitte hebt mich oder nicht?
Heb mich vorne an, weil sonst bleibt man vorne hängen und ich falle hinten rüber. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das zu ihm gesagt habe, auf jeden Fall hat er mich nicht vorne angehoben und er schob mich quasi vor die Kante und ich bin so wie so, er sagte, das sah aus wie Zeitlupe, er wollte mich noch hinten am Pulli festhalten und er hat sich übelst kaputt gelacht. Ne? Und ich,
ach, hat er? Ja. Hast du dich gemault? Bist du
ich hab mich gemault, okay. Also mehr oder weniger. Ah. Ich saß halt, ich bin unten angeschnallt an meinen Füßen und deswegen war ich mehr oder weniger aus dem Rollstuhl gefallen. Ich habe mich natürlich auch übelst kaputt gelacht und die anderen haben alle geguckt, ey, was macht ihr da? Also ganz ehrlich, als ich mit einem anderen Kumpel war, ich mal bei Dussmann, wollte irgendwie ein Buch holen. Und dann wollte mein Kumpel einen Witz machen und sagte vor der Kassiererin irgendwie, hör auf zu sabbern oder irgendwie, ne? Und die Kassiererin hat geguckt. Ja, und
wie ein Auto wahrscheinlich.
Ja, genau, wie ein Auto.
Erschrocken.
Ich finde das, ich fand das auch total lustig.
Okay, also die. Aber was ist denn deine Erfahrung? Also abgesehen von diesen gesellschaftlichen Situationen, die du durch Behörden und Ämter kennenlernst, also nicht das Zwischenmenschliche in der normalen Form, sondern in dieser Form, wenn wir mal das ausblenden, die Form, die du kennst durch deinen Arbeitsplatz, wenn wir das weglassen. Und die schlimmen Geschichten, die du da wohl kennst, ich würde am liebsten eine hören, aber wir haben noch eine Viertelstunde, glaube ich. Und, und ich will mit dir noch ein, zwei andere Sachen kurz besprechen. Ich weiß nicht, wo die Zeit hingegangen ist, ey. Scheiße. Ja,
das geht mir immer so.
Okay, also auf jeden Fall, wenn wir das ausblenden, was ist deine Erfahrung und dein Wissen mit den Menschen, die du kennst, die eine Behinderung haben, die offensichtlich ist. Findest du dort viel Humor? Oder ist das selten? Oder kann man überhaupt einen Vergleich zu normalen Menschen? Würdest du sagen, ja, ich würde schon sagen, alle Zweibeiner, die sind schon, ne, also in Anführungsstrichen, die sind weniger lustig drauf als Rollstuhlfahrer oder Behinderte? Oder weil die mit Humor anders.
Nee, ich glaube, diesen Grad von Humor findest du überall. Es kommt auf die Gruppe der Gesellschaft an. Also es gibt, das kann man, glaube ich, nicht verallgemeinern. Es gibt ältere Leute, die haben noch Humor, die nehmen das mit Humor. Es gibt auch ältere Leute, die nehmen das nicht so mit Humor.
Also wird die Behinderung nicht unbedingt mit Humor, ist es kein probates und beliebtes Mittel, mit Humor mit seinen Behinderungen umzugehen?
Ich glaube, für viele Jüngere schon. Also ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und ich habe das Gefühl, jüngere Leute gehen mit ein bisschen mehr Humor an die Sache als ältere Leute. Ja. Aber das kann ich nicht verifizieren, das ist mein persönliches Gefühl.
Okay. Kommt vielleicht auch darauf an, wie es einen ereilt hat, ne? Das Schicksal, auf geboren ist oder spät gekommen ist.
Genau, das meinte ich auch gerade eben.
Also man kann es nicht, ich wollte nur, um das klarzustellen für Hörer, was ich wissen wollte, ist, ob die Gruppe, die Menschengruppe von denen mit offensichtlichen Einschränkungen mehr mit Humor leben, vielleicht, als der normale Otto-Normal-Verbraucher, der unbewusst von A nach B geht und ihn das alles nicht tangiert, weil er das gar nicht so richtig wahrnimmt.
Das glaube ich nicht.
Du glaubst nicht. Das heißt,
das aber glaub ich nicht.
Wäre es nicht wichtig, dass grundsätzlich sowieso Menschen mit Humor umgehen?
Ja.
Du, wenn du das Lächeln machst, du ja nicht nur, weil du einen Arbeitsauftrag hast,
ja, richtig.
Sondern du weißt ja, was du dafür bekommst. Also woher, warum du das machen
willst.
Ja,
genau. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, okay, Behinderte haben mehr Humor oder müssen mehr Humor haben, um mit der Situation umzugehen. Weiß ich nicht. Die ich kenne, nehmen das schon mit Humor. Mhm. Ja? Zumindest größtenteils. Aber ich könnte das nicht verallgemeinern und sagen, okay, die haben jetzt mehr Humor als Leute, die laufen können. Und das ist ja das Kuriose. Wenn mir ein Läufer entgegenkommt, der macht einen Behindertenwitz. Mhm. Der hat mich sofort auf seiner Seite. Also,
wie kommt, das ist ja sehr persönlich. Also im Sinne von deine, das liegt daran, wie du damit umgehst.
Ja, genau.
Oder würdest du sagen, dass eigentlich Behindertenwitze zwischen, also ich habe vom Sender die eine Sendung mal reingeskippt, wo ein Kabarettist oder ein Comedian, die zu der UN-Konvention, Behindertenkonvention, gesprochen hat,
mhm,
vor Kamera, und er hatte kurze Arme, verkürzte Arme, und er ist cool eingestiegen, er hat nur Jokes gemacht, und ich frag mich halt, weißt du, weil ich glaube, wir laufen immer so auf unseren, das, was du vorhin gesagt hast, wir laufen immer rum und denken immer, uns geht so schlecht, und egal, wer wir sind, ob du oder ich, ob wir die Einschränkung haben oder die andere Einschränkung haben, vollkommen scheißegal. Ja. Also wir denken immer, oh, ich bin so gebeutelt vom Leben. Liegt daran übrigens, muss man sich mal festhalten, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es ist super interessant, wir können einen super top schönen Tag haben. Also wieder mein Fable, Psychologie. Wir können einen super schönen Tag haben. Alles schick, alles läuft. Und vom Sonnenschein morgens bis zum Kaffee, bis zum Weg zur Arbeit, alles. Und auf dem Rückweg erleben wir irgendeine doofe Sache.
Mhm.
Und die fickt uns dann für den Rest des Tages, obwohl, weil es liegt daran, weil Negatives siebenfacher gewertet wird als Positives. Und es eine Aufgabe ist.
Das wusste ich auch noch nicht.
Und genau, und man ist eine Aufgabe für dich, ist eine kognitive Aufgabe für dich sein muss, mal zu reflektieren, sagen, warte mal, mein Tag war doch geil, ist doch scheißegal, ob mein Chef oder mein Kollege mich am Ende angebufft hat für eine Sache, die lässt sich klären, oder der Typ in der U-Bahn scheiße zu mir war.
Deswegen sagen Psychologen auch immer, also ich bin auch bei einer, weil ich finde, jeder sollte einen haben. Und die hat mir auch mal den Tipp gegeben, Herr Grothaus, schreiben Sie mal auf, was Sie positiv erlebt haben, weil viele Menschen, wie du schon sagst,
die verkennen oder es geht so unter, es wird so auch so nonchalant,
und
wegkonsumiert vielleicht.
Und diese schönen Momente im Leben, die werden gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Ich habe mich letztens aus meiner Wohnung ausgesperrt.
Geil.
Passiert übrigens regelmäßig. Und da danke ich auch meinen Nachbarn, weil der mir immer wieder hilft irgendwie. Aber da habe ich dann auch gemerkt, Mensch, eigentlich, ich kam dann um 12 Uhr oder 1 Uhr abends dann in meine Wohnung rein, musste halt einen Schlüsseldienst bestellen. Aber dann habe ich auch gemerkt, Mensch, eigentlich ist es ja schön, dass du eine Wohnung hast, ja, weil diese Zeit davor, es war kalt, es war nass und
hat keinen Spaß gemacht zu warten auf den Schlüsseldienst.
Es hat keinen Spaß gemacht. Und wo es mir wirklich aufgefallen ist, war bei diesem Krankenhausaufenthalt. Ich war ja 2 Monate im Spreizgips. Das heißt, der Gips hat meine Beine gespreizt und da war unten dann so ein Stab drin und ich kam wirklich nur auf dem Rücken gelegen.
Ätzend. Wie lange?
Irgendwie 2, 3 Monate
hart.
Oder so. Und da hat man übrigens einen Sitzkringel sehr zu schätzen gewusst.
Oh, ja.
Ja. Und die erste Nacht.
Ja, du wirst ja gedreht und all sowas, aber egal. Ja,
nee, ich wurde nicht gedreht.
Aber wegen Wundlagern und so.
Nee, ich konnte ja nicht. Der hat ja unten so einen Stab, der
Gips.
Dann läge ich ja quasi mit gespreizten Beinen auf der Seite und das geht ja nicht.
Ja, gut, das stimmt.
Und die erste Nacht ohne Schmerzen, das war wirklich wo ich mich wieder drehen konnte.
Königlich.
Das war wirklich die geilste Nacht, die ich jemals hatte. Und man, geil, aber man, ja, man vergisst diese.
Kannst du dich drehen? Klar, du kannst dich natürlich drehen und alles.
Ja, ja, doch, das
man,
kann ich.
Ja, gut, man vergisst das, ich weiß.
Ja. Und über die Zeit vergisst man sowas wieder. Und das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass es eigentlich wunderschön ist, das Leben. Ne?
Das stimmt. Das ist eigentlich, weißt du was, wir haben noch, es ist 7, wir haben, ganz hier, guck mal, wir, ja, haben, wir haben noch, da rechts, siehst du es?
17:37.
Wir haben noch 7 Minuten.
Ja.
Ich will natürlich, eigentlich war das jetzt ein super schönes Schlusswort, sozusagen, aber ich will noch ganz kurz von dir wissen, 3 Sachen in kurz,
ja,
damit wir sie wenigstens anschneiden. Wir können ja irgendwann, können wir noch weitersprechen vielleicht, aber erstmal, ich möchte von dir den bösesten Witz wissen, den bösesten Behindertenwitz. Zum Beispiel muss ich dir sagen, sofort, wenn ich das mir passieren würde mit der Tür, wäre ich sofort, würde ich denken, Alter, du bist so behindert, Alter. Jedes Mal schließt du dich aus. Also ich zu mir, wäre ich dein Kumpel, würde ich aber auch zu dir sagen, Alter, wie behindert bist du? Christian, kriegst du mal geschissen? Du schließt dich immer aus. So, weißt du?
Ja, okay, okay.
Wording. Aber gut, also die Frage.
Den bösesten Behindertenwitz.
Warte, das will ich von dir wissen. Dann will ich natürlich von dir wissen, Jasper haben wir nicht mehr geschafft, okay, dann will ich von dir wissen, wie sieht's denn aus mit Freundin, Partnerschaft und so, wie macht man das? Also ja, Zweibeiner oder mit Rad und, ja, ja, und dann musst du auch noch unterkriegen in deiner, ist deine Zeit jetzt,
ja, okay,
was, cool, was du sagst als letztes, was auf jeden Fall bei mir und allen Leuten, die so auf ihren Füßen unterwegs sind und nicht mit einer Spastik klar rumlaufen, also offensichtlich,
ja,
ja, obwohl wir ja fest einfach mal behauptet haben und ich würde sagen festgestellt haben, also ich würde es einfach nur festdrehen, dass wir alle was haben, aber du weißt, was ich meine, die optische, die direkte, der Unterschied, dein Appell wegen Thema Inklusion, wir haben das ja alles gar nicht geschafft, ich konnte nicht mal googeln oder was ich gegoogelt hatte sagen, aber egal, also schieß los,
ja,
ich will,
okay,
das wissen.
Okay. Also zu dem Witz, ich glaube, das ist nicht der härteste, mir fällt jetzt gerade kein harter ein, aber
einen bösen halt.
Nee, einen bösen, ja gut, sitzen 3 Behinderte in der Sauna, ein Spastiker, ein geistig Behinderter und ein Wasserkopf. Sagt der Spastiker, Mann, ist das heiß hier. Sagt der geistig Behinderte, da gebe ich dir recht, macht der Wasserkopf. Ja, also insofern, okay, ja, ja, das ist der Witz gewesen. Ja. Zum Thema Freundin, ich habe noch keine. Ich liebe Spaziergänge im Schnee, also wenn wir nein, also, nee, ich habe noch keine, aber ich kann mich, sagen wir mal, nicht beschweren. Ja.
Du datest, ne?
Ich date, ja. Mhm. Wobei, das muss man schon sagen, es ist schon schwieriger. Also gerade bei Tinder und OkCupid und so, was so alles gibt. Diese Plattformen sind sehr, sehr oberflächlich.
Ja, die sind hardcore oberflächlich.
Ja, ja, und sobald man dann wirklich ein Bild drin hat am Rollstuhl, ist es schon ein bisschen schwieriger.
Da gibt es keine Plattform dafür, für Menschen, die...
Gibt es auch, aber ich... Also ich will nicht ausschließen, dass ich mich auch in eine Rollstuhlfahrerin verliebe, überhaupt nicht.
Ja, das wollte ich von dir wissen, aber, wie guckst du?
Woran mache ich es fest?
Sex ist für dich kein Problem, ne?
Nö, aha, ich glaube, es hat sich auch
bisher
noch
hat
keine
sich
Beschwerde,
kein, hat sich,
noch sich keine Beschwerde.
Okay.
Also nö, und gehört ja auch zum Leben. Ich meine, das muss gemacht werden, teilweise. Und ich habe jetzt kein bestimmtes Suchraster und ich bin aber eher, ich glaube, von der alten Garde, ich treffe mich gerne noch.
Ja, daten ist ja richtig, daten ist doch schön.
Ja,
klar,
genau. Und ich finde das auch immer sehr angenehm, neue Leute kennenzulernen. Und wenn es dann heute unten ist, man merkt gegenseitig, okay, da funkt es nicht, aber man hat vielleicht eine neue Freundin gefunden oder so, ne? Also das ist mir dann schon wichtig. Und wie gesagt, ich kann mich...
Aber es gibt auch schöne Frauen im Rollstuhl,
ja,
schöne Frauen
mit
irgendeiner Einschränkung,
wie gesagt,
die schön sind auf ihr ganzes menschliches Wesen,
ja,
und auch attraktiv sind, oder nicht?
Absolut.
Heiße Bräute.
Absolut. Und
denen fehlt dann halt irgendwie ein Bein oder ein halbes,
ja,
oder haben,
nee,
irgendwas,
das,
oder nicht?
Das will ich damit ja auch gar nicht sagen. Also ich, wie gesagt, ich kann es nicht von mir ausschließen und ich möchte es auch gar nicht ausschließen, dass ich mich mal dass ich mich in eine Rollstuhlfahrerin oder in eine Person verliebe, die nur ein Bein hat oder so.
Aber also, findet man da, gibt es dafür nicht genug Raum oder für Leute, die, oder ist dir das gar nicht, suchst du gar nicht so? Guckst du nach normalen, das heißt kunterbunt?
Ich suche kunterbunt, ja. Kunterbunt.
Also dir ist egal, ob die laufen kann oder nicht und sonst
genau,
irgendwas.
Genau.
Aha.
Genau, also da bin ich unkompliziert.
Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass du auch sozusagen, wenn du auf Menschen, die jetzt nicht im Rollstuhl sitzen oder so eine Einschränkung in der Art haben, dass du sozusagen wiederum der bist, der sagt, aber hier, guck mal, das muss ich zugeben, das habe ich.
Da bin ich da,
ja. Das heißt, also du müsstest das ja nicht, das fällt ja weg, wenn du mit anderen Menschen, mit anderen Behinderungen, die offensichtlich stark da sind.
Das fällt dann weg, ja, das ist richtig. Aber
das ist mehr Kampf für dich, oder?
Aber anders, nicht? Ja, natürlich ist es mehr Kampf. Aber wenn du es dann geschafft hast oder so, dann, ich meine, dem Gegenüber auch diese Angst schon mal genommen, ja. Und dann hast du ja zusätzlich noch was geschafft. Und dann hat sie vielleicht keine Angst mehr vor Behinderung oder so. Und nicht, dass das jetzt das ausschlaggebende Argument ist, wonach ich suche. Meine Suche kann man nicht irgendwie keine Restriktionen gibt's da. Insofern bin ich da ganz offen. Also
okay.
Läuft bei mir, würde ich sagen.
Ja, du wirkst auch so. Unternehmungslustig und sozial gut vernetzt und alles. Okay, aber das ist ja für jede Menschenseele wichtig. Übrigens, das wollte ich
definitiv.
Was ich sagen wollte, ist, es gibt diese sehr, ich glaube, ich weiß nicht, war das Rudolf Steiner? Da hieß es mal, ein Mensch mit Behinderung ist ein seelenpflegebedürftiger Mensch oder sowas. Und ich muss dir ehrlich sagen, welches Lebewesen auf der Welt ist denn nicht seelenpflegebedürftig? Also jede Seele möchte doch gestreichelt und gepflegt und gut mit umgegangen
so
werden.
So sieht's aus. Und es ist wichtig. Also jeder Mensch will irgendwie geliebt werden. Ne?
Vielleicht muss ich mit dir nochmal eine Sendung machen. Wir müssen mal darüber reden, wie Menschen sich wahrnehmen oder so. Weil wenn du jetzt sagst, dass also du guckst nach ganz normal nach allen Frauen, egal was auch immer sie haben oder nicht haben.
Ja.
Ja, aber die Wahrnehmung, du hast ja gerade von, dass man diese Angst nimmt, also darüber mal zu sprechen.
Ja.
Wie man diese Angst nimmt, weil wenn wir jetzt nach dem Prinzip gehen, ja gut, also ein bisschen attraktiver Kerl sitzt aber im Rollstuhl.
Ja.
Und Frauen sind jetzt nicht so wie Männer, dass sie so ober auf die aussehen, unbedingt so auf alles groß achten, sondern man darf auch mal einen Bauch haben und ein bisschen dies und jenes und all diese Geschichten, wo, ne, ich glaube, Männer und Frauen unterscheiden sich da ein bisschen. Männer sind eher so, glaube ich,
Frauen achten aber auch schon auf.
Ja, natürlich. Ganz, Hände, Augen, ne? Alles, Stimme, richtig. Die ganzen, klar. Aber ich würde sagen, dass eine Frau jetzt nicht irgendwie will, dass du jetzt ultra sonst wie aussiehst, sondern Frauen achten auf andere Sachen bei Männern.
Ich glaube, wenn du, selbst wenn du nicht so gut aussiehst wie wir beide, zum Beispiel, machst du ganz viel Wett mit Selbstbewusstsein und einem Schlag Humor.
Oh, wollte ich gerade sagen, der ist doch ganz wichtig. Ja. Brauchst du das nicht, wenn du aussiehst wie Prinz Eisenherz, aber einfach so trocken, langweilig bist, dass du eine Schnarchnase bist, dann wird doch niemand mit dir sich unterhalten.
Richtig. Und das ist halt auch so eine Sache, warum ich mir den Humor bewahren möchte.
Das stimmt. Okay, jetzt muss man mal überlegen, weil ist es dann ist es für eine Frau im Rollstuhl schwerer, einen Mann kennenzulernen, der nicht im Rollstuhl ist, als für dich, weil wenn wir nach meinem, ich weiß nicht, habe ich ein Klischee gesagt mit diesem, dass Frauen weniger aufs Aussehen achten als Männer bei Frauen? Ist das vielleicht ein Klischee, aber ist da nicht was dran?
Ich glaube nicht, dass da was dran ist. Ich glaube, Männer achten auch sehr aufs Äußere.
Bei einer Frau bei sich meinst du, sondern bei einer.
Ja, und ich glaube, dass man da keine Unterschiede machen kann. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher und ich bin keine Frau.
Ja, das stimmt.
Müsste man jetzt eine Frau fragen.
Hast du Freunde, weibliche Freunde, die eine Behinderung haben?
Nein. Ich glaube nicht.
Nein.
Aha. Fällt mir jetzt keiner ein.
Okay, oder keine. Weil sonst könnte man mal fragen. Okay.
Ich habe aber auch kein, also bis auf, ja doch, ein, zwei, männliche Behinderte.
Ach so, du willst mir erzählen, du hast gar nicht so viele Freunde, die behindert sind?
Genau.
Aha, ein, zwei.
Ein, zwei oder drei.
Aber immer noch, ja gut, okay, nee, kann ich nicht sagen, mehr als ich, weil meine Freunde sind alle ganz schön behindert.
Ach so, ja, wenn es danach geht.
Ja, aber hey,
herzliche Grüße an all meine Freunde.
geil, danke. Ey, ich muss sagen, Christian, es war schön, dass du da warst. Das war Bombe. Sag als letztes noch, was sollen doofe Zweibeiner wie ich in der U-Bahn und im Alltag in Berlin mitnehmen? Was ist dein Appell wegen diesem verkackten, befickten Inklusion, das irgendwie mehr so ein Schlagwort ist, als dass es drin ist. Du weißt, was ich meine.
Man sollte sich ein bisschen mehr entspannen so und einfach versuchen, die Behinderung so zu nehmen, wie sie ist und nicht separat irgendwie versuchen, eine positive Diskriminierung oder eine negative Diskriminierung hervorzurufen. Also das ist, es ist schwierig, gebe ich ja zu, teilweise, aber wenn man dann mit den Leuten in Kontakt kommt, dann bricht manchmal das Eis. Und eine Sache, die mir noch ganz wichtig ist, es gibt natürlich Menschen mit Behinderungen, die sehr verbittert sind und wenn man sie dann anspricht, dass man dann angeflaumt wird. Aber das gibt's genauso unter normalen. Ja. Insofern lasst euch da nicht abschrecken. Wenn ihr seht, jemand braucht Hilfe, dann fragt ihn und dann läuft das schon.
Okay. Also positive, ganz kurz, nur einmal kurz positive und negative, wie hast du das genannt?
Positive, negative Diskriminierung.
Das heißt, positive bedeutet ihn sozusagen zu hofieren und extra
Samthandschuhe oder okay. Extra Geld schenken oder so, keine Ahnung. Das habe ich auch mal. Ich bin auf der Friedrichstraße gewesen und der Mann hat mir 100 Euro geschenkt.
Wow, geil, hätte ich gesagt, danke, Alter. Ja? Okay, ja. Okay, ich verstehe. Insofern, na gut. Aha. Ja. Okay, also wir müssen leider aufhören.
Hat Spaß gemacht.
Ich danke euch fürs Zuhören. Christian, ich danke dir.
Ich mich auch.
Ja. Ich danke dir fürs Dasein und für und so weiter.
Gerne.
Leute,
ich komme immer gern wieder.
Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war die Sache an sich. Ich bin Digby. Lasst es euch gut gehen und seid schön lieb zueinander, ne? Zu allen.
Tschüss.